guten Abend auch von meiner Seite. Das ist ja wirklich blendend hier oben, ja. Ist mir gesagt worden und ich sehe blendend. Ah, danke, das musste ich jetzt hören, ja. Also, jetzt muss ich euch schon mal ein Kompliment machen, weil der Gesang ist super. Ich weiß nicht, ob es an der Akustik hier im Raum liegt oder an euch. Ich glaube eher an beiden. Aber das fand ich jetzt, der Volker war heute Morgen bei uns in Püttlingen und da habe ich gedacht, da nimmt bei uns der Raum nicht so den Klang auf wie hier bei euch. Das ist also, ihr seid hier privilegiert, finde ich, was das Singen anbetrifft. Das ist richtig gut. Zumindest saß ich da vorne allein, aber das ist auch wie bei uns. Ne? Das wird immer von hinten her aufgefüllt und vorne bleibt frei. Ne? Sitzt da nur der Prediger allein. Okay, also Klammer zu, schön, dass ihr gesungen habt. Hat gut geklungen. Früher, als Kind, als Jugendlicher, ich bin ziemlich fromm aufgewachsen, da habe ich mich immer gewundert, wieso ist eigentlich diese Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem an Weihnachten dran? Das ist doch Ostern, das ist doch Palmsonntag. Jetzt haben wir heute den ersten Advent und der erste Advent ist ja so, Advent heißt ja, der Kommende, die Erwartung, unter diesem Thema des Kommenden, des Einzugs, der König kommt. Darum geht's, der König kommt. Und da lese ich uns halt diese ganz, ganz altbekannte Geschichte und manche denken, ach naja, wäre ich lieber daheim geblieben, die kenne ich ja eh schon, die Geschichte. Aber vielleicht entdeckt ihr wieder was neu. So, haben wir sie hier? Ah, da ist er, ich muss jetzt klicken, gell? Ja, schön. Also ich habe Text mitgebracht, Matthäus 21. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage, an den Ölberg, sandte Jesus zwei seiner Jünger voraus und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr, bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht, der Herr bedarf seiner. Sogleich wird er sie euch überlassen. Und es geschah aber, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht in Sacharja, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig, und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolgte, schrie, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist der? Die Menge aber sprach, das ist Jesus, der Prophet aus Nazareth in Galiläa. Der König kommt, so überschreibe ich diese Geschichte. Und zwar als erstes, er kommt als Wegbereiter. Und das finde ich, ja, diese Geschichte hat ja irgendwie so viel Vorerklärung. Ne? So die Geschichte, wo Jesus die einfach sendet und mit dem Esel und so. Aber gerade an diesem Punkt finde ich, das ist irgendwie so alltäglich, so ich hoffe für uns ein Stück alltäglich, dass man Jesus hier in diesem ersten Abschnitt erkennt als den, der längst schon für uns die Wege vorbereitet hat. Auch in den kleinen Dingen. Wenn Jesus plant, dann brauchen seine Schüler, seine Jünger. Und brauchen wir nur zu gehen. Jesus sendet also zwei, das ist so sein Prinzip, das macht er in der Regel immer zu zweit, sucht, fördert immer die Gemeinschaft. Und er schickt sie nicht zu einem Verkündigungsauftrag, sondern sie sollen eine ganz praktische Aufgabe für Jesus erledigen. Und das habe ich ja jetzt gerade auch gehört, das war gestern ja auch bei euch so, die Fabi heißt du, gell? Hat sich bedankt bei euch. Ja? Ganz praktisch Kuchen backen für Jesus. Ja? So einfach ist es. Das sind manchmal die ganz einfachen, alltäglichen, praktischen Dinge, die für Jesus auch getan werden und nicht immer nur der, der vorne irgendwo steht und was von Jesus erzählt. Hier ging es darum, ich brauche einen Esel, holt mir den. Das war jetzt kein Leihwagen, das hatten die ja damals noch nicht, da ging es eben mit dem Esel ab. Aber was macht Jesus? Er schickt sie, gibt den klaren Auftrag, holt mir diesen Esel. Und er weiß genau, Leute, da kommen Leute, die werden Einwände haben, das weiß Jesus auch schon. Und dann gibt er ihnen sogar schon die Antwort vor, wenn die jetzt also so ein bisschen blöd machen da, ne? Weil ihr den Esel wollt, dann sagt einfach, der Herr, der König, der Kyrios braucht ihn. Und er wird ihn dann auch später wieder zurückkriegen. Also eine Leihgabe. Und das ist übrigens einzigartig in der Bibel, was wir hier finden. Ne? Manche denken ja so, oh Jesus, also gut, dass du mich hast. Ne? Und du brauchst mich ja. Das lesen wir eigentlich nirgendwo von Jesus, dass er das einem Menschen sagt. Aber hier heißt es, der Herr bedarf seiner, nicht dem Menschen, den Esel. Vielleicht ist es manchmal auch gut, ein dummer Esel zu sein, den Jesus gebrauchen kann. Ich finde es großartig hier in dieser Geschichte, Jesus ist hier der Wegbereiter, gibt einen klaren Auftrag. Das ist eigentlich so fast für uns nur eine Nebensächlichkeit, ist doch nichts Besonderes, doch. Es ist jetzt wichtig, weil es jetzt gebraucht ist. Hier kommt nämlich jetzt was zur Erfüllung. Und die Jünger sind mir hier auch ein Vorbild, weil das sind Schüler, vorbildliche Schüler. Die mucken nicht auf. Die protestieren nicht. Die diskutieren nicht. Muss das jetzt sein? Und kann man das nicht auch ganz anders sehen? Nein, das kann man hier lernen. Jesus gibt den Auftrag und der ist ganz simpel und sie führen diesen Auftrag gehorsam aus. Sie gehen und sie handeln im Vertrauen auf Jesu Verlässlichkeit und das möchte ich hier lernen von diesen Jüngern. Wir gehen in vorbereitete Verhältnisse, auch bei den einfachen Diensten. Der König kommt als Wegbereiter und der König kommt hier als Verheißungserfüller. Wenn sich eine Prophetie erfüllt, ist das der Beweis für ihre Echtheit. Wir haben hier das Matthäusevangelium und da gibt es insgesamt 11 Stellen im Matthäusevangelium, wo Matthäus sagt, das steht geschrieben, damit sich erfüllt. Das ist hier die 9. Stelle. Der ganze Lebensweg Jesu, auch die anderen Evangelien lesen wir auch, ganz viel davon, dass es ein Erfülltwerden von Prophezeiungen ist, dieser Weg Jesu. Das heißt, es geschieht in Jesu Handeln nichts willkürlich, nichts zufällig. Es muss so geschehen. Es muss, es ist ein göttliches Muss. Das heißt, Altes Testament kommt hier zur Erfüllung, kommt zum Ziel. Eine Verheißung, wenn sie wahr ist, muss sie irgendwann erfüllt werden. Ansonsten ist das, was die Bibel uns sagt, ein Lügenwort. Aber wir sehen an diesen Geschichten, das ist Wahrheit. Es erfüllt sich. Gott bestätigt das Wort seiner Propheten. Das Schlimme ist beim Propheten. Der Zacharia hat es vorausgesagt. Aber er selber hat es gar nicht mehr erlebt. Das finde ich das Schwierige. Prophet zu sein, das ist nicht einfach. Weil man es oft gar nicht erlebt. Und dann hast du oft etwas zu sagen gegen den Mainstream der Zeit und du erlebst gar nicht, dass es tatsächlich kommt. Das Wort wird hier bestätigt. Gott bestätigt sein Wort. Und zwar bis in die kleinsten Details. Deshalb ist dieser Auftrag mit dem Esel so wichtig, weil das hunderte Jahre voraus prophezeit wurde. Nicht nur der Esel, sondern eine Eselin mit ihrem Füllen. Bis ins Detail ist Gott seinem Wort gegenüber treu. Aber warum das Füllen? Ist auch interessant. Es geht hier um Erstanspruch. Dieses Füllen, auf dem noch nie jemand ritt, ist Zeichen. Der Herr, unser Meister, hat hier den Erstanspruch dran. Der erste Dienst der Geschöpfe gebührt immer ihrem Schöpfer. Also die Erfüllung ist Kennzeichen, dass das der da kommt, auf diesem Esel, der wahre Messias ist. Der König kommt als Verheißungserfüller. Und der König als drittes kommt als König. Nun ist es ja alles hier nicht so ganz königlich, wie das alles klingt hier. So, erstmal. Aber ich zeige euch mal. Und jetzt kommt, der Rudi hat schon gesagt, dass du da so die Dinger da so in den Text reinmachst. Das kommt jetzt, Rudi. Du musst da aufpassen. Also, er beansprucht fremden Besitz. Das ist königlich, ne? Gehört ihm nicht und er darf damit umgehen. Das ist Jesus. Macht er hier mit dem Esel. Der hat nichts dafür gezahlt. Wir lesen zumindest nichts davon, oder? Ausgeliehen. Er beansprucht diesen Besitz. Er beansprucht auch dich. Der hat ein Recht drauf. Und dann das Nächste, er zieht in Jerusalem ein. Was ist Jerusalem? Das ist der Königssitz, das ist die Hauptstadt, der Regierungssitz. Und das nächste Königliche, er wird von den Leuten gehuldigt als König. Die legen ihm die Kleider zu Füßen, die legen ihm sozusagen mit den eigenen Kleidern den roten Teppich aus, dieser Jubelzug um Jesus, das ist königliche Huldigung. Und er wird königlich bejubelt. Hosanna heißt eigentlich, hilf doch, rette doch. Wow, das ist ja genau der Auftrag, mit dem Jesus kommt. Die Wortwurzel, die hier steht für dieses Hosanna, was wir kennen, was in den Psalmen auch oft vorkommt, ist eigentlich das Wort, es geht um Rettung. Die Leute selber erinnern Jesus, den König, an seinen Auftrag. Hosanna, wem? Dem Sohn Davids. Er hat königliche Abstammung. Das ist also eine eindeutige Messias-Erwartung, die die Menschen hier Jesus gegenüber ausdrücken. Und Jesus, ah nee, jetzt macht man nicht so, ach, ich bin doch gar nicht so wichtig. Nein, Jesus widerspricht nicht. Er nimmt es alles für sich an. Er lässt sich das gefallen. Es entspricht absolut der Wahrheit, dass er der König ist. Und trotzdem gibt es da einige, die machen sich ihre Gedanken, die Skeptiker, und fragen dann am Ende, wer ist der? Wer ist der? Was geschieht hier eigentlich? Der Matthäus lässt uns hier keine Zweifel. Jesus hat eindeutig die Messiaszeichen. Und die Mehrheit huldigt ihn hier als Messias. Die Mehrheit ist aber nicht immer die, die alles blickt. Die schreit auch manchmal einfach nur so mit. Denn, und jetzt sind wir bei Ostern hier, das ist ja dieser Einzug in Jerusalem, Palmsonntag. Eine Woche später schreit die gleiche Mehrheit nicht mehr Hosianna, sondern kreuzigt ihn. So schnell kann sich Meinung ändern. Das ist erschütternd. Und ich wünsche dir, dass du, wenn du was erkannt hast aus der Bibel, wenn du was erkannt hast von dieser göttlichen Wahrheit, die sich erfüllt, dass du da nicht irgendwie dein Fähnchen nach dem Wind hängst, sondern dass du wirklich klar auf dem fußt und dich auf das verlässt, was das Wort Gottes sagt. Der König kommt als Wegbereiter, als Verheißungserfüller und als König. Aber dieser König kommt nicht zum Herrschaftsantritt, noch nicht, sondern sein Weg, und deshalb Verknüpfung Palmsonntag und die Woche drauf heißt kreuzigt ihn, bei diesem ersten Kommen Jesu, deshalb Adventstext, ja, bei diesem ersten Kommen Jesu geht es noch nicht um seinen Herrschaftsantritt, sondern es geht um sein Sterben. Es geht um die Grundlage, um die Vorbereitung. Er opfert sich selbst. Heute feiern wir das Abendmahl, das passt ausgezeichnet. Das ist verknüpft mit dem ersten Kommen. Da ist dieser König eigentlich verhüllt, der Friedenskönig, der verheißen ist. Und trotzdem sind die Römer noch da. Und wir leben in dieser Zeit unter diesem Friedenskönig und trotzdem gibt es noch Krieg. Es ist noch nicht der Herrschaftsantritt, sondern Jesu Absicht mit diesem ersten Kommen ist, erstmal Frieden zu machen zwischen Gott und uns. Jesus umgibt sich bei seinem ersten Kommen absolut mit den Zeichen der Niedrigkeit. Erst wenn er das zweite Mal wiederkommt, ja, Advent, und wir leben dann ja in diesem Adventsbogen in der im Kirchenjahr, ja, beim zweiten Wiederkommen, da tritt er auf in Macht und Herrlichkeit. Und da kommt er auch nicht mehr mit dem Esel, sondern mit den Engeln im Himmel, mit seinem himmlischen Heer. Ja, und das andere, der König kommt, aber nicht in seinem eigenen Namen, sondern im Namen des Herrn. Das sagen ja sogar ihm die Leute hier. Der da kommt im Namen des Herrn, dem sei Ehre. Jesus handelt nie in seinem eigenen Auftrag, sondern immer nach dem Willen seines Vaters. Er handelt nie zu seinem eigenen Ruhm, sondern zur Ehre Gottes. Er nimmt dabei aber einen Weg auf sich der Stellvertretung für uns. So werden wir das nachher auch, werde ich euch zusprechen, Christi Leib für dich gegeben, Christi Blut für dich vergossen, Stellvertretung. Und dann ist er zwar der König, aber er ist nicht der stolze Herrscher, sondern wie kommt er? Das heißt hier, sanftmütig kommt er. Das ist einer der Selbstaussagen Jesu. Lernt von mir, Matthäus 11. Lernt von mir. Ja, was denn? Was gibt es da zu lernen? Dass ich sanftmütig und demütig bin. Wow. Das ist ein Herrscher. Das ist ein König. Anders als die weltlichen Herrscher. Und wir erleben das ja jetzt, wenn ein Herrscher seine Macht demonstriert und Gewaltherrschaft ausübt und Unterdrückung. Und was passiert? Es geht alles kaputt. Und er ist zu stolz zu sagen, das schafft man nie. Wozu das alles? Putin wird nie kapitulieren von sich aus. Das ist Gewaltherrschaft. Und dann umgibt er sich. Ich finde diese Bilder, ja, wenn er da durch dieses Tor tritt, alles vergoldet, das ist Herrschaft, wie es nach weltlichem Maßstab ist. Läuft mit edlem Prunk, zwar nicht auf dem Ross, aber in seinem Palast da ein Zeichen der Macht. Und er opfert Menschen, ein ganzes Volk für seinen Ruhm. Das sind weltliche Herrscher. Und er lässt sich bedienen, statt sein Volk aufzubauen und für Frieden zu schaffen, zu sorgen. Nein, Jesus ist anders. Er ist nicht so ein stolzer Herrscher, sondern Jesus dient. Das tut er. Statt sich bedienen zu lassen, dient er uns. Auch heute in den Gaben von Brot und Wein. Statt sich mit Bodyguards zu umgeben, die ihn schützen, was macht er? Er gibt sich selber hin. Er rettet uns. Und, das habe ich eben auch schon gesagt, er gibt sich selbst hin, statt den Ruhm für sich einzufordern. Nein, er opfert sich selber, statt andere für sich zu opfern. Und er gibt Leben und Fülle, statt sich an seinen Untertanen zu bereichern und sie auszubeuten. Was für ein Unterschied! Jesus ist anders. Er kommt sanftmütig, er kommt ohne Gewalt. Das lehrt er ja auch, Gewaltverzicht. Aber wisst ihr, was mich erstaunt? Die nächste Geschichte. Was kommt danach? Die Tempelreinigung. Und da haut Jesus aber auf den Putz. Wie passt es zusammen? Es geht dabei nicht bei dieser Tempelreinigung um ihn und damit Jesus groß rauskommt, sondern Jesus setzt sich dafür ein, dass Gottes Ehre wiederhergestellt wird, wo sein Haus, dieser Tempel Gottes, verunreinigt wurde. Da kann Jesus auch anders und kann auch zu drastischen Maßnahmen greifen. Ja? Aber hier, wenn es um sich geht, er hält durch bis zum Schluss am Kreuz und sagt noch, was das für eine Sanftmut. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Jesus ist anders. Er kommt mit Sanftmut. Aber Sanftmut ist eben Mut. Dazu braucht es Mut. Das ist nicht Kuschen, was Jesus hier macht, weil er schwach wäre. Nein, das ist Ausdruck seiner Stärke. Es braucht Mut, sanft zu reagieren. Wenn mir einer mit Gewalt kommt, sei es verbal oder handgreiflich, es braucht Mut, mich selber zurückzunehmen, statt ins gleiche Horn zu blasen. Und diese Eigenschaften Jesu, die sollen wir lernen. Sanftmütig und demütig zu sein. Demütig steht nicht hier, aber das sagt Jesus ja auch an anderer Stelle. Und ja, was wir hier auch lernen können, er kommt eben als Friedenskönig. Achso, das hatte ich schon hier, der Friedenskönig. Das wird deutlich an diesem Esel. Ja, er kommt nicht stolz daher auf hohem Ross. Das ist ja das Zeichen der weltlichen Herrscher zur damaligen Zeit gewesen. Heute würden die, was weiß ich, mit was für eine Staatskarosse einfahren. Und stellt euch mal vor, dann kommt jetzt Jesus mit dem Fiesta oder sowas. Ne? Statt mit dem Rolls-Royce. Ne? Wäre vielleicht der Unterschied, ne? Für uns heute. Nein, er kommt nicht hoch zu Ross, sondern er kommt auf einem Esel und das ist ein Zeichen im Alten Testament eines Friedensboten. Er kommt als Friedenskönig. Er reitet auf dem Lasttier der einfachen Leute. Und was macht Jesus damit? Er identifiziert sich mit dir und mir, mit dem ganz einfachen Volk. Er identifiziert sich mit uns Normalos. Das ist großartig. Ja, und dann am Schluss, wie heißt es im Propheten? Siehe, was sich hier erfüllt, dein König kommt zu dir. Jesu Ziel bei diesem ersten Kommen war nicht der Thron eines weltlichen Herrschers. Daran ist ja dann auch der Judas zerbrochen, weil er das nicht fassen konnte. Er kommt nicht, um einen Palast in Besitz zu nehmen. Er sucht auch nicht den Jubel der lauten Masse, die dann sowieso wenige Tage kreuzigt ihn rufen. Jesus sucht den Jubel deines Herzens, dass du ihn ehrst. Er will von dir empfangen werden. Dein König kommt zu dir. Er will bei dir regieren, mit Sanftmut, zum Frieden, zum Heil. Sieh, dein König kommt zu dir. Seele, das sind frohe Worte. Sprich, mein König, komm zu mir. Sieh, ich öffne dir die Pforte. Zieh mit deiner Sanftmut ein. Was du findest, das ist dein. Amen. Mach die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Erde einziehen kann. So heißt es im Adventspsalm 24. Jesus vor der Tür. Ja. Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an. Jesus ist ein Gentleman. Er will eingelassen werden bei dir. Kommt nicht so durch die Hintertür. Und auch nicht mit Gewalt bricht er ein. Nein. Er wartet auf dein Ja, dass du ihm die Tür aufmachst. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer auf meine Stimme hört und mich hineinlässt, zu dem werde ich kommen. Und wir werden das Freudenmahl miteinander halten. Jesus will nicht vor deiner Lebenstür stehen, sondern mitten in deinem Leben Wohnraum haben. Er klopft bei dir und er wartet, dass du ihm die Tür aufmachst, dass du ihn einlässt. Aber vielleicht sind in deinem Lebenshaus ja Zimmer abgeschlossen, in die du Jesus lieber keinen Einblick geben willst. Komm, Jesus, in mein Wohnzimmer. Aber guck bitte nicht in meine Küche. Und auch nicht ins Bad und schon gar nicht ins Schlafzimmer. Und der Keller? Nein, Jesus ist nicht nur der, der in unserem Wohnzimmer sich von uns bedienen lassen will, sondern der, der kommt, um in unserem Leben anzupacken und aufräumen zu helfen. Er will kommen, um dir zu dienen. Er kommt, um mit dir zusammen zu entrümpeln, Ordnung ins Leben zu schaffen. Dazu ist er gekommen. Das war sein erstes Kommen. Mit dem Ziel, Schuld zu vergeben, damit du ihm dann frei und fröhlich dienen kannst. Dient dem Herrn mit Freude. Und du kannst ihm jetzt die Tür aufmachen. Eigentlich hat man das ja vorhin schon getan, du hast da schon vorausgegriffen, was ich jetzt hätte tun wollen. Aber wir machen es trotzdem. Vielleicht ist dir auch noch was bewusst geworden, jetzt bei der Predigt oder so. Dann stell dir das einfach mal vor. Mach mal die Augen zu und lass Jesus rein. Und vielleicht musst du ihm auch eine Tür aufmachen, die du bisher verschlossen hast vor ihm. Er will ganz reinkommen in dich. Lad ihn ein. Räum's aus, was hindert. Du musst dich vor Jesus nicht schämen. Komm, o mein Heiland Jesus Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein. Dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Danke, Herr Jesus, dass du uns hier durch die Zeichen deines Mahls die Vergebung zusprechen willst. Dein Wort sagt, dass du jedem, der seine Schuld vor dir bekennt, vergeben willst. Du kennst, was wir in der Stille vor dir hingelegt haben. Du weißt um die Tür, die wir dir aufgemacht haben. Hör unsere Bitte um Vergebung. Danke, dass du es tust. Danke, dass wir bei dir neu beginnen können. Danke, dass du uns immer wieder die Chance zur Veränderung gibst. Danke jetzt für dein Mahl, für die Zeichen dafür, was es dich gekostet hat, uns diese Vergebung zuzusprechen. Danke, Jesus. Amen. Komm und räume alles aus, was du hassest und mich reuet. Komm und reinige dein Haus, das die Sünde hat entweihet. Mache selbst mit deinem Blut alles wieder rein und gut. Komm und bring den Tröster mit, deinen Geist, der dich verklärt, der mich im Gebet vertritt und des Königs Willen lehret, dass ich bis auf jenen Tag, komm, Herr Jesu, rufen mag. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wandeln im finstern Lande, scheint es hell. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat. Gott hält, ewig Vater, Friedefürst, damit seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass es Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das wird tun. Der Eifer des Herrn Zebaoth. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes,
der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten, die Armen, und wird rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit seinem Odem der Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Deshalb mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Vielleicht habt ihr es gemerkt, das waren jetzt alles Verheißungen aus dem Propheten Jesaja, aus dem Evangelisten des Alten Testaments. Zum Abschluss des Abendmahls möchte ich auch noch ein Wort zusprechen. Es ist ein Wort, hört es mal so, wie wenn ihr es jetzt sagen würdet, nach dem, was ihr hier jetzt empfangen habt an Gaben des Heils. Und das sagt Jesaja, Jesaja 61, Vers 10, ich freue mich im Herrn. Ich hoffe, du kannst dich jetzt freuen im Herrn, der dir vergeben hat. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Das ist jetzt die richtige Kleidung. Nicht nur für die kalte Jahreszeit, sondern für immer. Umschirmt, umhüllt von ihm im Mantel der Gerechtigkeit. Der Herr segne an dir diese Gaben des Heils. Jesus, du hast uns eingeladen an deinen Tisch, hast uns diese Gaben des Heils schmecken lassen. Wie freundlich du bist, wie gütig du uns begegnest, in welcher Sanftmut und Demut du zu uns kommst. Lass uns das festhalten, gerade auch jetzt in dieser Adventszeit, Herr, dass wir dir nacheifern können mit deiner Sanftmut und Demut, dass wir dich aber auch feiern können als den König, der gekommen ist, und auch als den entdecken und vor Augen haben, der wiederkommt und richten wird, zurechtbringen wird, was wir nie hinkriegen. Danke, dass wir von hier aus gehen dürfen, Herr, und du mit uns kommst. Du verlässt uns nicht. Danke, dass du auch die alltäglichen Dinge ja schon längst vorbereitet hast für uns. Und lass uns dir dann gehorsam sein, Jesus. Auf dem Weg dir hinterher, dir nicht vorauseilen, sondern in deiner Spur wollen wir bleiben, Herr. Darum bitten wir. Und wir wollen jetzt das zum Ausdruck bringen, was dir wichtig war, Jesus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.